Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation. Von DWR Eco. Mit deinem Moderator David Bortmann.
Willkommen zurück bei Let's Talk Change. In diesem Special zur Bundestagswahl spreche ich mit den Spitzenvertretern von SPD, CDU, Volt, FDP und Grünen über die Bilanz der alten und die Pläne für die neue Legislaturperiode. Die Gespräche fanden im Rahmen einer Veranstaltungsreihe mit dem Frühphaseninvestor PT1 und unserer auf Cleantech spezialisierten Beratung DWR Eco statt. Heute mit Thomas Jatschombek, Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU und während der Regierung Merkel ehemaliger Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt sowie im Bundeswirtschaftsministerium Sprecher für die digitale Wirtschaft und Startups. Mit auf dem Panel Nicolas Samius, Managing Partner von PT1. Ja, Thomas Jatschombek war ein maßgeblicher Akteur der letzten Legislaturperiode, wo die CDU ja auch noch mit an der Regierung war, hat das Thema Startup-Digitalisierung ganz stark vorangebracht, vor allen Dingen auch mit dem damaligen Bundeswirtschaftsministerium. Er ist heute Mitglied des Bundestages nach wie vor und nach wie vor auch im Ausschuss für Digitales, ist also ein ganz zentraler Ansprechpartner für unsere Szene. Wir sind sehr froh, dass wir dich gewonnen haben, heute früh mit dabei zu sein. Wir machen das so ein bisschen wie in den letzten Runden auch, dass wir zunächst einmal Nico Samius hier die Punkte vortragen lassen, die wir zusammengetragen haben von Seiten der Startup- und VC-Szene, was denn uns auch wichtig wäre, vor allem um eine erfolgreiche Finanzierungs- und auch Exit-Strategie für uns Unternehmer auch mit neuen Regularien auch untermauern lassen zu können.
So, ja, also vielen Dank an für euer Interesse, dass ich heute hier sein darf. Vielleicht zwei Worte zu mir selbst. Ich habe selber gegründet vor Urzeiten. Ich habe auch mal ein Startup gegründet und ordentlich versenkt im Jahr 2000. Waren auch noch ein paar andere. Ich habe ein zweites Startup gegründet und das war erfolgreicher, nämlich dass im Wirtschaftsministerium ein Beauftragter für Startups eingeführt wird und digitale Wirtschaft. Und das wird ja jetzt auch fortgeführt durch die Grünen. Wir haben damals das Ziel gehabt, dass wir die öffentlichen VC-Investments verfünffachen. Ich weiß gar nicht, ob das unser Ziel war, wir haben es aber getan. Wir sind aus 4 Milliarden auf 20 Milliarden hochgegangen. Wir haben den Zukunftsfonds gebaut, wir haben den Deep Tech Fund gemacht, wir haben diese Wachstumsfazilität gemacht. Also eine ganze Reihe von den Dingen, die jetzt auch in den letzten 3 Jahren dann ein Stück weit zum Leben gekommen sind. Meine persönliche Lernkurve, du musst die Dinge im ersten Jahr machen, damit du selber noch die Erfolge genießen kannst und nicht deine Nachfolger. Aber das denken sich, glaube ich, gerade auch einige in der aktuellen Regierung. Also wir als Union haben eine ganz einfache Philosophie. Wir wollen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Energiesystemen. Und das, was bei CO2-Neutralität am günstigsten ist, soll sich durchsetzen. Ob das Renewables sind, die dann aber auch irgendwo letztlich an diesen Leistungskurven sich entlang orientieren müssen. Ob das möglicherweise auch Gas und Kohle mit CCS ist. Ob das irgendwie auch neue Technologien sind. Was auch immer, Fusionsenergie ist ja ein Thema, wo wir auch versuchen, einigermaßen was zu machen. Sicherlich nichts, was jetzt in den nächsten 10 Jahren ans Netz geht, aber langfristige Politik. Also deshalb, wir sind dafür einen komplett pragmatischen Wettbewerb. Wir haben keine Präferenzen. Für irgendwas muss CO2-neutral sein. Das Günstigste soll sich durchsetzen. 6 Punkte zum Thema Startups. Also, das erste ist, wir brauchen mehr Ausgründung, gerade im Deep Tech-Bereich. Vorhin, du hast gesagt, ich bin im Digitalausschuss, das stimmt. Meine eigentliche Aufgabe ist aber jetzt, ich bin seit 3 Jahren verantwortlich, die Forschungs- und Innovationspolitik der CDU-CSU-Fraktion. Bin forschungspolitischer Sprecher. So, und wir sehen einfach, dass wir ein richtiges Defizit beim Thema Ausgründung im Deep Tech-Bereich haben. Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Einer davon ist zum Beispiel, dass oft genug mit den Forschungseinrichtungen und Unis über Jahre verhandelt werden muss, wie die IP-Rechte sind und ähnliche Dinge. Deshalb wollen wir ein Innovationsfreiheitsgesetz machen, um auch in der Forschung, auch den Forschern mehr Freiheit zu geben. Wir haben aktuell 28.000 Förderprogramme und die meisten, die ein Thema erforschen wollen, können gar nicht unbedingt gucken, was finde ich jetzt super interessant, sondern wofür gibt es ein Förderprogramm. Da wollen wir ein Stück raus. Wir wollen eine Hightech-Agenda machen, das ist unser zweiter Punkt, Schlüsseltechnologien, Think as a VC. Genau das ist unser Thema. Sagen wir, bauen ein Portfolio auf von 10 bis 20 Schlüsseltechnologien. Wir holen externe Expertise, nicht nur Wissenschaft, auch Marktseite. Das können VCs sein. Und dann langfristige Entscheidungen und nicht so wie in der Bundesregierung im letzten Jahr. Du machst 10 Jahre Batteriezellforschung, investierst über 1 Milliarde und über Nacht wird es auf einmal komplett gekappt. Es braucht Berechenbarkeit. Nummer zwei, wir müssen, ich nenne es mal das 1%-Ziel erreichen. In den USA wird 1% des privaten Kapitals in Venture investiert und bei uns sind es nur 0,1%. Und da ist eine Lücke, an die müssen wir ran. Da müssen wir regulatorische Hürden müssen wir herangehen. Eigenkapitalunterlegung ist, glaube ich, ein sehr zentraler Punkt. Und da ist Friedrich Merz auch jemand, der die Themen echt gut versteht, weil er natürlich lange bei BlackRock war. Und über die Jahre habe ich auch mit Spitzenpolitikern gearbeitet, wo du manchmal gezuckt hast bei manchen Diskussionen, aber er ist bei diesen Themen wirklich sattelfest. Wir wollen zudem das Thema Kapitalmarktunion vorantreiben, das ist, glaube ich, ein No-Brainer, das wollen alle, steckt aber irgendwo im Unterholz fest. Und wir wollen eine Gründerschutzzone machen, dass diejenigen, die gründen, in den ersten 3 Jahren nicht schon belämmert werden mit 1000 Betriebsprüfungen und Sozialversicherungsprüfungen und auch die eine oder andere Statistikpflicht ausgesetzt wird. Ich sage mal so Themen wie Außenhandelsstatistik etc. Drittens, wir müssen das Thema Aktienkultur und Börsengänge verbessern. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Wird jetzt der Alex Frankenberg hier sitzen, dann würde er immer sagen, Börsengänge, Börsengänge, Börsengänge. So verstehe ich das. Und dafür müssen wir irgendwo auch eine Aktienkultur schaffen. Eine unserer Ideen ist diese Frühstartrente. Wir wollen allen zwischen 6 und 18 Jahren jeden Monat 10 Euro überweisen, die man in einen ETF investieren kann. Das wird gelockt bis zum Renteneintritt, um damit ein sozusagen eigenes Polster aufzubauen. Wir wollen aber diese Asset-Klasse mal den Leuten zeigen. 3 Billionen Euro sind auf Sparbüchern und Girokonten. Und wir wollen den Leuten Appetit machen auf Aktienkultur und ich glaube, wenn man es in einem eigenen Konto sieht, dann kommt man auch zu privaten eigenen Investitionen und das ist eigentlich das Ziel. So, Punkt 4 sind die staatlichen Kapitalsammelstellen. Also wir haben ja mit an verschiedenen Stellen mit dem Kenfor der RAG-Stiftung große Instrumente, die machen zu wenig. Da muss eigentlich mehr passieren. Und wir wollen auch diesen Zukunftsfonds, den wir gemacht haben mit den 10 Milliarden, den wollen wir auch nochmal weiterentwickeln. Wie viel auch immer, ob man wirklich einen Staatsfonds braucht, da gibt es auch bei uns unterschiedliche Meinungen. Ich habe schon vor Jahren gesagt, eigentlich bräuchten wir so ähnlich wie in Skandinavien so einen 100 Milliarden Staatsfonds. Und der sollte dann idealerweise eben nicht nur in Blue Chips an der Nasdaq und an der US-Börse investieren, sondern eben auch bei uns. So, und der fünfte Punkt ist Staat als Ankerkunde. Du hast gesagt, privates Kapital hebeln. Da sind wir überhaupt nicht, also erstens würde ich von mir selber nicht sagen, dass ich konservativ bin. Und zum Zweiten, sondern eher liberal. Und zum Zweiten sind wir da nicht konservativ, sondern wir können ja gerade mit den Restriktionen des Haushalts nur dann erfolgreich sein, wenn wir am Ende insbesondere mehr privates Kapital hebeln. Bei Quantum und Space haben wir das geschafft. Da haben wir Wettbewerbe gemacht und haben durch staatliche Ankeraufträge am Ende viele VC-Gelder. Nehmen wir als Beispiel ESA Aerospace, 11 Millionen Auftrag, 300 Millionen private VC-Investments beim Quantencomputing, IQM Auftrag für 40 Millionen fürs Rechenzentrum in Garching, 130 Millionen fast Venture. Also das muss man auch auf weitere Bereiche, gerade im Climate Tech und im Deep Tech Bereich ziehen. Das finde ich ehrlich gesagt eine Chance verpasst worden in den letzten Jahren. Und der letzte Punkt ist, auch gerade was Thema Bürokratie betrifft, wir wollen ja ein Digitalministerium einführen und das soll 2 Dinge machen. Digitalisierung, mal ernsthaft, das ist bisher immer daran gescheitert, dass am Ende die Zuständigkeiten total fragmentiert waren, zu viele Leute ohne Ahnung an den Projekten gesessen haben, die Lösungen zu komplex waren, keiner hat aus Sicht des Kunden gedacht, die UX war scheiße, um mal ein paar Dinge zu benennen. Also wir wollen deshalb da eine eigene Truppe machen, auch mit neuen Leuten, um Digitalisierung des Staates jetzt wirklich zu tun. Und das soll aber zum Zweiten auch die gesamte Bundesverwaltung mal moderner machen. Als ich den ersten Tag im Wirtschaftsministerium war, dachte ich, heute ist Betriebsausflug, weil ich keinen Menschen gesehen habe. Denn da waren ganz lange Gänge, überall waren so blaue Holztüren und ich habe einfach keine Menschen gesehen. So, und diese Kultur des Nicht-Miteinander-Redens, glaube ich, ist im Ministerium ein großes Problem. Und als sie diesen 10 Milliarden Zukunftsfonds machten, dann wurde mir so eine Redevorbereitung bei irgendeiner Startup-Veranstaltung geschrieben und dann guckte ich so da durch und dachte, warum steht denn hier nichts von den 10 Milliarden? Und dann sagte toll doof der Referatsleiter, ja, wir sind ja die Abteilung 6, das läuft in Abteilung 7. So, und das beschreibt so ein bisschen die Probleme, die wir haben. Deshalb müssen wir den Staat irgendwie mal in moderne Arbeitsstrukturen, Hierarchien abbauen, mehr Teamarbeit ermöglichen, auch räumlich Wege finden, dass sich Leute treffen. Ich glaube, ich brauche in der Startup-Branche keinem zu erzählen. So, das wollen wir machen.
Ja, Thomas, bleib doch gerne gleich auf der Bühne hier in die Mitte. Ich würde ganz gerne kurz nochmal mit meiner Vorstellung starten, weil ich glaube, ich habe mich selber gar nicht vorgestellt. David Wortmann, ich bin Gründer von DWR Eco. Wir sind eine auf Cleantech und Climate and Greentech spezialisierte Beratungsagentur im Bereich PR, Politik und Marktstrategien. Ich bin selber auch Venture-Partner bei PD1. Das nur ganz kurz der Vollständigkeit halber, weil ich das gerade verpasst habe. Thomas, wollen wir mal so ein bisschen vom Allgemeinen vielleicht dann wieder ins Spezielle reingehen? Ich war selber gestern auf dem CDU-Parteitag hier im CityCube in Berlin. Das Sofortprogramm wurde mit großer Einstimmigkeit verabschiedet. Wie viel Einstimmigkeit ist denn innerhalb der CDU, wenn man sich auch die Ereignisse auch der letzten 2, 3 Wochen mal anschaut, wo es zuletzt ja auch dann doch auch nicht so viel Einigkeit gegeben hat bei einigen Punkten?
Also ich glaube, jetzt gehen wir eher vom Speziellen ins Allgemeine, aber es
ja, je nachdem mir, von welcher Perspektive war das
Sieg, genau. Ist mir recht. Also mit unserem Sofortprogramm gestern ist adressiert Dinge, die wir in den ersten 3 bis 5 Kabinettssitzungen beschließen. Deshalb sind das keine komplexen Dinge, logischerweise, für die man erstmal Konsultationen braucht. Aber die Lernkurve, habe ich gerade schon mal gesagt, ist ganz klar, was du nicht im ersten 6 bis 12 Monaten schaffst, das wird dann auch nichts mehr. Das, glaube ich, haben wir bei Dati und vielen anderen Vorhaben bis hin zur Win-Initiative gesehen. Wenn du damit zu spät kommst, bleibst du irgendwie stecken. Und deshalb muss man schnell sein. Wie groß ist die Einigkeit? Ich glaube, für diese ganze Frage der Abstimmung in der letzten Woche gibt es ja 2 Thesen. Die eine ist, du kannst die AfD, also ich glaube, das Ziel teilen wir ja alle, dass wir die AfD kleiner machen wollen und dass wir demokratische Parteien stärken. So, und die eine These ist am Ende, du kannst die AfD, indem du sie ignorierst, irgendwie klein machen. Das scheint im Augenblick irgendwie relativ wenig zu funktionieren. Insbesondere auch, wenn du siehst, was jetzt in Aschaffenburg und an anderen Stellen passiert ist. Die Gefahr ist ja nicht gering, dass sowas nochmal bis zur Wahl passiert. Und die andere These ist eben die, du kannst sie nur klein machen, wenn du das Problem ein Stück weit löst, was wahrgenommen wird. Und das Problem ist, dass wir zu schlecht sind beim Thema der Fachkräftezuwanderung und zu unkonditioniert sind beim Thema der humanitären Zuwanderung. Gerade was so Themen wie Familiennachzug betrifft. Und wir haben jetzt am Freitag im Bundestag das zur Abstimmung gestellt, was unter Merkel Gesetz war. Eigentlich verrückt, dass dann irgendwie von Angela Merkel bis hin zur SPD alle sagen, das ist jetzt irgendwie oberkrass und die AfD sagt, das ist das, was wir machen wollen, die ganze Zeit immer gesagt haben, Merkel war so furchtbar. Das ist ein bisschen verdrehte Welt, in der ich mich da wiedergefunden habe. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir in den nächsten 2 Wochen hier auch nicht mehr rational reden können, weil das natürlich jetzt auch zum Kampagnenelement wird. Hoffentlich kann man danach mal reden. Ich finde, das Versagen besteht darin, dass wir seit September diese Dinge im Innenausschuss verhandelt haben und es nicht gelungen ist, unter den Parteien der Mitte hier zu einem Common Sense zu kommen. Da waren wir 2016 besser.
Ich bin mir sicher, dass sicherlich dahingehend auch nachher einige Fragen auch nochmal kommen werden. Gehen wir doch ein bisschen mehr auf euer Sofortprogramm ein. Ihr fordert ja zu Recht einen Bürokratieabbau. Ihr fordert unter anderem auch als eine der ersten Maßnahmen die Abschaffung von Bundesbeauftragten. Wäre jetzt die Stelle, die du selber damals geschaffen hast, als erstes die Stelle, die jetzt die neue Bundesregierung unter CDU-Führung wieder abschaffen wird, nämlich den Beauftragten für Startups?
Bin ich super entspannt, weil ich war nicht Bundesbeauftragter, sondern Ministeriumsbeauftragter. Jetzt werden wahrscheinlich alle sagen, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, ich war auch Bundesbeauftragter zusätzlich für Luft- und Raumfahrt. Da wirst du durch einen Kabinettsbeschluss von der ganzen Regierung hin bestellt und sollst theoretisch auch anderen Ministerien irgendwas sagen können. Das hat so durchwachsen gut funktioniert. Ich habe ja vorhin Dinge beschrieben. Und die anderen sind Ministeriumsbeauftragte und das kann halt jeder Minister machen, wie er will. Ich bin auch ehrlicherweise kein totaler Fan dieser These. Sie ist sehr plakativ und ich glaube, dass es schon gut ist, wenn du ein paar Leute hast, die sich mit Sachen auskennen, die auch mal in so eine Zeit haben, in so eine Community reinzugehen, den Leuten zuzuhören. Wenn du nur noch irgendwie Staatssekretäre hast, die irgendwie 100 bis 150 Themen bearbeiten, dann ist die Gefahr ziemlich groß, dass da am Ende gar nichts mehr so richtig verstanden wird.
Also uns werden die Ansprechpartner für Startups und Digitales und Investitionen dann nicht verloren gehen in der neuen Bundesregierung.
Nein, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch im Übrigen, wie gesagt, also das Problem, ich gehe mal auf den Forschungsbereich. Wir haben über, wenn ich mal auf diese Corona-Zeit gucke, da wurde ein Riesenprogramm gemacht von 200 Milliarden und da waren aber fast 50 Milliarden Forschungsinvestitionen im Bereich Wasserstoff, das ganze Thema Quantencomputing für KI, für andere Dinge. Weil da in dieser ganz kleinen Runde, wo beschlossen wurde zwischen den Parteivorsitzenden und den führenden Köpfen der Bundesregierung, das sind dann 3 oder 6 Leute, war mit Angela Merkel immer jemand dabei, die ein Herz für Forschung hatte. Sie war selbst Wissenschaftlerin. So, und in der aktuellen Regierung fehlt das. Ja, die Forschungsministerin ist dann nicht dabei und zwischen Scholz und Habeck und Lindner habe ich keinen getroffen, der jetzt so richtig Bock irgendwie auf Forschung offenbar hatte. Und ich glaube, das wird in der Phase, wo Friedrich Merz da drin sitzt, wieder besser, weil er jedenfalls das Thema Kapitalmärkte versteht und weil er auch einen Antrieb hat für Innovation.
Also Bürokratieabbau ist sicherlich in einigen Bereichen sehr hilfreich. Das fordern wir ja auch selber, dass wir das gerade im Bereich Investieren, im Bereich Gründung auch brauchen. Du hast selber einige Punkte genannt, die sehr, sehr sinnvoll sind. Gleichzeitig gibt es sicherlich andere Punkte auch. Ich will mal beispielhaft das Lieferkettengesetz mal hervorheben. Das stand ja auch in dem Sofortprogramm mit dabei, dass man dieses doch abschaffen sollte. Wie wollt ihr denn von Seiten der Union diesen Spagat schaffen zwischen auf der einen Seite unternehmerische Freiheit, eben dann über Bürokratieabbau, andererseits allerdings auch sozialer und auch globaler Umweltverantwortung, die ja dann auch durch solche Lieferkettengesetze in diesem Beispiel auch gewährleistet werden sollen?
Also ich glaube, das Ziel besteht jetzt nicht darin, Standards zu senken, sondern am Ende die Reporting-Pflichten für Unternehmen irgendwo noch machbar zu haben. Und wenn ich jetzt auf diese CSRD-Richtlinie gucke, oder die steht ja für Directive, also CSRD, dann sehe ich ganz viele Berater, also nicht Mittelständler, sondern Berater, die sagen, der Mittelstand kriegt das nicht hin. Auch nicht in der Umsetzungsfrist, die eigentlich zum 1. Januar geplant gewesen ist. So, und wir haben Förderprogramme im Forschungsbereich. Da wird dir als Forschungseinrichtung sogar vorgegeben, was du für ein Klopapier kaufst und was für eine Kaffeemaschine einsetzt. Also darfst zum Beispiel keine Nespresso-Maschine nehmen. Nicht irren, finde ich auch, ich mag die auch nicht, wegen der Kapseln. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es irgendwo eine Grenze dessen, was du als Staat regeln kannst, weil dann nämlich Leute unterschreiben müssen, dass sie keine Nespresso-Maschine haben und dass sie Klopapier nach irgendwie Standard sowieso und sowieso einsetzen. Und deshalb, glaube ich, sind viele Unternehmen, gerade im Mittelstand und kleinere und natürlich auch bei Startups, die Idee mit der Gründerschutzzone kommt daher, an einem Punkt, wo du für dich überlegen musst, welche Regeln breche ich, weil du kannst sie alle nicht mehr befolgen.
Ein anderer Bereich, den ihr fordert, ist, die Netzentgelte zu senken. Kommen wir mal so ein bisschen zum Thema Energie- und Klimapolitik. Sicherlich mit dem Ziel auch, um die Energiekosten insgesamt auch zu senken. Gleichzeitig brauchen wir den Ausbau von Netzen. Also auch hier wiederum so ein bisschen der Spagat, auf der einen Seite Kosten zu senken, die Belastung für den Verbraucher zu senken. Andererseits haben wir riesengroße Investitionsvorhaben, insbesondere im Bereich der Netze. Wie wollt ihr das gewährleisten?
Das ist nicht als Gegensatz zu verstehen, ja, sondern in der heutigen Logik ist das so, ich glaube, die FAZ hat mich heute auch damit zitiert, es gibt im Wirtschaftsministerium, als ich da drauf geguckt habe, ich meine, jeder kennt das Förderprogramm für E-Autos und dies und das, dann denkst du ja, wie viele Förderprojekte mag es denn wohl so geben? 1000, 10.000? Die Antwort war, es gibt über 150.000 Förderprojekte. Und bei all diesen Projekten musst du Anträge schreiben, die müssen geprüft, genehmigt, entschieden werden, die müssen dann abgerechnet werden, dann werden sie danach nochmal geprüft. Das ist wirklich irre. Und wenn du, ich sehe das jetzt bei meiner Mutter, die wohnt in einem älteren Haus und wenn du jetzt eine neue Heizung da einbauen willst, kriegst du eine Förderung. Wenn du neue Fenster machst, kriegst du eine Förderung. Wenn du das Dach erneuerst, kriegst du eine Förderung. Wenn du das Dach ausbaust, kriegst du eine Förderung. Und wenn du das Garagendach begrünst, gibt es dafür auch noch eine Förderung. So, und ich sehe ganz viele Leute, die darüber auch kapitulieren, weil diese Förderanträge auch alle hinreichend kompliziert sind. Das kannst du ja nicht auf einer Seite beantragen, sondern so. Und das wollen wir runterfahren. Wir wollen das deutlich runterfahren und sagen, anstatt dass du jeden kleinen Scheiß irgendwie förderst, es wird noch ein paar Förderlinien geben, keiner will das jetzt komplett auf Null setzen, aber anstatt dass du alles irgendwie förderst, nehmen wir lieber das ganze Geld, was da jedes Jahr umgequirlt wird aus dem Klima- und Transformationsfonds. Das sind, glaube ich, 30 Milliarden Einnahmen aus CO2-Entgelten, die wir pro Jahr haben. die umverteilt werden, trotz diesem KTF-Urteil, da ging es ja nur um alte Gelder, also werden über 30 Milliarden umverteilt und die wollen wir statt in diese 150.000 Förderprojekte, wollen wir die im Schwerpunkt in die Senkung der Netzentgelte stecken. Und wir müssen natürlich auch ein paar Dinge ein bisschen shapen. Also mir erzählt ein Kollege aus Ostwestfalen, dass jetzt in seinem Wahlkreis irgendwie 350 neue Windräder gebaut werden. Und er sagt, das liegt einfach nur an Genehmigungslagen und wir haben überhaupt keine Netzinfrastruktur dafür. Und da muss man natürlich auch überlegen, wie man Anreize setzen kann, dass möglichst die Investitionen auch ein Stück weit mit den Netzinfrastrukturen einhergehen, die man schon hat.
Wir können ja jetzt hier auch nur die Themen so ein bisschen streifen. Deswegen gehe ich mal gleich zum nächsten über. Atomenergie wird jetzt wieder als Option genannt im Sofortprogramm der CDU. Auch hier wieder, wie geht ihr damit um, dass ihr A, das als Option aufführt, gleichzeitig natürlich die gesellschaftliche Akzeptanz nicht unbedingt größer geworden ist um diese Technologie herum und was eigentlich viel entscheidender ist, dass die langjährigen Betreiber von Atomkraftwerken, beispielsweise der Vorstandsvorsitzende von RWE, sagt, das ist total uninteressant geworden. Wir brauchen es einfach nicht, weil wir können es auch anders schaffen. Also wie begründet ihr dort eure Position, dann trotzdem gegen auch vor allen Dingen auch wirtschaftliche und technische Trends dann trotzdem die Atomenergie nochmal aufs Tableau zu bringen?
Ich finde, dass wir gar nicht gegen Trends laufen. Ich will das in zwei Beispielen benennen. In unserem Grundsatzprogramm steht drin, wir setzen auch künftig weiter auf Atomenergie. Deshalb wollen wir die ersten beiden Fusionsreaktoren weltweit bauen. Und da muss man mehr Ambitionen an den Tag legen, als es heute der Fall ist. Sehe auch hier aus diesen Kreisen, irgendwie hatte ich, glaube ich, vorhin das World Fund Logo mal gesehen, auch in das Thema Fusionsenergie. So, das ist also das eine. Und das andere ist, dass du natürlich siehst, dass es halt eben auch weltweit Investitionen gibt, auch in Spaltungskraftwerke, gerade im Bereich von Data Centers. So, und wenn jetzt Amazon beispielsweise oder Microsoft oder Google sagt, wir würden in Deutschland, wären wir bereit, genau diese langfristigen Verträge zu machen, um so ein SMR oder was auch immer zu nutzen für Data Center, dann wären wir jedenfalls dafür offen. So rum ist das gemeint. Ich habe eingangs gesagt, wir wollen einen wirtschaftlichen Wettbewerb zwischen Carbon Neutral Technologies. Wir haben da keine Präferenz. Da gehören auch Spaltungskraftwerke mit dazu. Wir werden aber, und ich auch ganz persönlich halte das für keine schlaue Idee zu sagen, wir reaktivieren jetzt nochmal alte, die total runtergefahren sind und machen riesige staatliche Garantien und Investitionen. Dann wäre es nicht mehr wirtschaftlich. Also die wirtschaftlichste Lösung muss sein.
Wenn ich das vielleicht von der Seite einmal kurz kommentieren darf. Ich bin so als geborener Techie-Nerd, habe überhaupt kein Problem mit Atomkraft. Ich glaube aber, dass sich die Wirtschaftlichkeitsfrage gar nicht mehr stellt. Ne? Noch dazu, wir in Deutschland irgendwie 20, 25 Jahre brauchen werden, bis da was steht. Das kommt ja quasi noch dazu. Und dass wir, wenn wir uns einfach die Trendlinien angucken, ja, was wir an auch Preisverfall haben bei eben Solar, Wind, Batteriespeichertechnik, wird wahrscheinlich ein Großteil der Energiespeicher mit auffangen und so weiter und so fort, dass sich wahrscheinlich wirtschaftlich diese Frage gar nicht mehr stellen wird. Also wenn quasi der Staat nach eurer Denke auch sich raushält, ne, und einfach nur sagt, macht, was ihr wollt und das Kapital entscheidet, bezweifle ich ehrlich gesagt, dass wir jemals ein neues Atomkraftwerk in Deutschland sehen werden. Dass wir über Fusion weiterforschen, absolut cool, ja, aber das wird uns wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren kein Mikrogramm Strom bringen, leider. Nichtsdestotrotz aber natürlich eine spannende Technologie.
Also, wenn das der Markt so entscheidet, entscheidet das so der Markt. Wir wollen aber, dass der Markt entscheidet und nicht die Politik. Also insofern, wenn dann keiner Bock hat, was zu bauen, auch fein. Wir haben ja nicht gesagt, wir wollen jetzt neue Spaltungskraftwerke bauen. Das steht bei uns nicht im Programm drin, sondern nur, wir wollen es keinem verbieten. Und wenn wir über das Thema Fusion reden, manchmal gehen Dinge auch schneller. Du hast manchmal auch Sprünge. Ich war letztes Jahr in Massachusetts und habe mir Commonwealth Fusion angeguckt. Da sind über 2 Milliarden VC-Investments drin. Das ist schon beeindruckend, wenn du das siehst. Vielleicht gehen manche Dinge eben doch schneller. You never know. Wir möchten jedenfalls nicht, dass das am Ende eine Technologie wird, wo Deutschland, es gibt zu viele neue Technologien, wo wir den Zug verpasst haben. Und hier, glaube ich, haben wir wirklich gute Forschung. Wir haben auch eine gute Anlage in Greifswald und es wäre dumm, wenn man das nicht nutzen würde. Und was wir dafür brauchen, ist allerdings hier ein regulatorischer Rahmen. Das haben wir auch letztes Jahr im Bundestag beantragt, dass es für das Thema Fusionsenergie auch eine gesetzliche Regelung gibt. Denn du kriegst ja nur Investitionen, wenn klar wird, dass du so eine Maschine auch bauen kannst und wenn ja, zu welchen Bedingungen. Und das hören wir von den Startups in dem Bereich, dass sie sagen, ihre Investoren sagen, wir glauben an eure Technologie, aber wir glauben nicht, dass es in Deutschland Regelungen geben wird, mit denen man das vernünftig bauen kann. Und ich glaube, da sind wir in der Pflicht, zumindest zu sagen, was sind denn unsere Bedingungen dafür, dass so eine Maschine entsteht. Und das kann man, glaube ich, heute auch einigermaßen gut antizipieren. Und dann hatten wir eine merkwürdige Debatte im Bundestag, wo im Prinzip alle gesagt haben, ihr habt ja recht, dann wird es trotzdem abgelehnt. Das ist manchmal auch die Absurdität. Und dann haben wir gesagt, wenn ihr unseren Antrag schon nicht beschließen wollt, was ja irgendwie nicht so ungewöhnlich ist, dann macht doch wenigstens einen eigenen. Und das ist mein Vorwurf, dass seitdem nichts gekommen ist.
Eines der zentralen Klimaschutzinstrumente der CDU, das habt ihr jetzt auch nochmal hervorgehoben, ist der Emissionshandel. Wenn wir der Wissenschaft glauben, müsste dann ja ein Emissions-CO2-Preis schon so hoch sein. Da kann man verschiedenste Zahlen jetzt nennen. Ich glaube, das Umweltbundesamt hat 180 Euro die Tonne. Dann gibt es andere, die noch sehr viel höher gehen. Andere liegen vielleicht ein bisschen leicht runter. Aber das sind natürlich dann Preise und Kosten pro CO2, die der Umwelt gerecht werden. Also das ist dann euer zentrales Instrumentarium. Gleichzeitig wird es natürlich auch sehr stark auch bestimmte Gruppen auch belasten. Also wie geht ihr denn damit um? Braucht es dann da nicht dann trotzdem noch ergänzende Instrumentarien statt nur diesem CO2-Preis?
Also ich bin ein totaler Fan davon, aus diesen ganzen Einnahmen, die man dann mit steigenden CO2-Preisen generiert, dann am Ende auch jedem Haushalt eine Barauszahlung zu geben. Ich verwende jetzt extra nicht das Wort, was so nach Grünen klingt. Und ich hätte es auch richtig gefunden, wenn es gemacht worden wäre in dieser Periode. Das ist für die Akzeptanz elementar. Ich sage jetzt mal jenseits aller Parteiprogramme, ich finde das Instrumentarium richtig. Ich finde auch den Preis jetzt okay, weil er sich ja im Markt bildet. Das finde ich gut an dem Instrument ist, dass du wirklich eine vollständige Zielerreichung hast. Weil wenn du jedes Jahr diese, ich weiß gar nicht wie viel es sind, 3% roundabout da an Emissionen aus dem Markt rausnimmst, kannst du ja sicherstellen, dass die Emissionen wirklich um diese Größenordnung sinken und du am Ende an deinem Zielpunkt Carbon Neutral ankommst. Die Sorge, die ich habe, ist, dass wenn es wirklich anfängt zu wirken und die Preise steigen, dass dann ganz schnell die Reflexe in der Politik kommen zu sagen, jetzt muss man doch irgendwas gegen tun. Und ich nehme mal ein Beispiel, als der Ukraine-Krieg begonnen hat und der Benzinpreis mal irgendwie um 10, 15 Cent über Nacht gestiegen ist, dann war es die FDP, die direkt gesagt hat, wir brauchen jetzt einen Tankrabatt. Also um das bisschen Lenkungswirkung, was schon da war, gleich wieder irgendwie zu kompensieren. Und das wird man nur, also die Akzeptanz wird man nur dann finden können, wenn du wirklich einen ernsthaften Betrag den Leuten auch irgendwann auszahlst. Dass du zumindest bei den geringeren Einkommen nicht einen Wohlfahrtsverlust hast, sondern dass sie sehen, du kriegst halt wirklich Geld auch vom Staat und du kannst durch dein Verhalten selbst anders leben, aber nicht schlechter leben.
Steht dann da nicht dann auch die Rückführung des Agrardiesels, der Agrardieselsubvention auch im Widerspruch dazu? Das ist ja das, was die Union jetzt auch wieder fordert. Also die Subvention wieder einzuführen und damit ja auch eigentlich eine Bezahlung aus Steuergeldern für eine Technologie, für eine emissionsemittierende Antriebsform, die wir gleichzeitig hintenrum wieder mit dem CO2-Handel wieder einfangen müssen.
Also ich glaube, sehr viele Elektrotraktoren gibt es nicht, zumindest in einer gewissen Größe. Deshalb ist die Argumentation ja immer gewesen, wo ist die Alternative? Für diese E-Fuels, von denen die FDP immer geredet hat, ich wollte die auch tanken, aber ich habe keine Tankstelle gefunden, die verkauft. Ja, also das gibt so ein paar Chimären und das muss man sich halt überlegen, was willst du? Und das ist ja nicht gestrichen worden aus ökologischen Gründen, sondern weil die Ampel da irgendwie ihre Kosten senken wollte. Aber wir wollen auch eine lokale Landwirtschaft, wir wollen auch in der Lage sein, hier auch ein Stück weit uns selber versorgen zu können. Und wenn es den Bauern immer schwerer machst, dann werden irgendwann immer mehr aus dem Markt aussteigen. Das ist das, was wir sehen. Und das ist schlicht und ergreifend der Grund, um den es da geht. Es ist überschaubar viel Geld im Bundeshaushalt. Ich glaube, der ökologische Impact ist überschaubar. Und wenn du stattdessen die Lebensmittel vom anderen Ende der Welt importierst, bin ich mir nicht sicher, ob du da wirklich CO2 mit sparst. Die werden auch keine Elektrotraktoren haben.
Nico, wir haben gerade von Thomas gehört, dass er und nicht nur er, sondern auch die CDU insgesamt ganz klar für ein Digitalministerium einsteht. Das Gegenargument wäre ja eigentlich, digital ist so ein Querschnittsthema. Warum hat man das nicht überall? So ein bisschen Ansätzen haben wir das ja jetzt ja auch schon so. Wäre das nicht die viel bessere Strategie, dass wir das wirklich überall oder noch viel konsequenter durchführen, statt wie so ein singuläres Ministerium zu haben?
Darüber wurde ja viel diskutiert, ne? Und ich glaube eben, wenn du Experte bist, wie Ministerien und Verwaltung und Föderalismus funktioniert, kannst du das besser beurteilen als ich. Ich glaube aber, dass die Signalwirkung, ja, ein Digitalministerium irgendwie einzuführen, wenn das auch wirklich Power hat, ne? Wir hatten ja auch Doro Bär mal in so einer kleinen Funktion, ne? Das heißt, müsste das eben auch wirklich diesmal konsequent ausgeschaltet sein, und dann ist das auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Und wir haben ja, wir müssen eben das Rad auch nicht neu erfinden. Also zum Beispiel, ne, was die Österreicher gemacht haben die letzten Jahre, die wirklich viele Prozesse digitalisiert haben, von Notar über Führerscheine und sonst irgendwas, ja. Du musst gar nicht von den Esten irgendwie anfangen zu reden, die ja voll digital sind. Also es gibt vieles, was natürlich gemacht werden muss, und natürlich auch, wenn wir heute nochmal Verwaltungsprozesse mit Digitalisierung neu erfinden würden, ja, warum diese extreme Dezentralität, die ja mal Sinn gemacht hat, weil du wirklich Karteikästen basiert irgendwie Register geführt hast, ne, egal ob für Firmen oder für Menschen oder für Steuern, ne, also deswegen, ich glaube schon, dass das dringend notwendig ist, und wie gesagt, am Ende des Tages, Geld ist knapp, wir wollen mit wenig Geld mehr erreichen, da müssten sich alle Parteien irgendwie einig sein, ja, und das ist ein offensichtlicher Hebel, deswegen finde ich das erstmal sehr gut, und es gibt ja auch aus der CDU Signale, dass man da auch bewusst, sag ich mal, Leute aus der Praxis holen will, ja, was sicherlich auch eine smarte Idee ist, also das finde ich erstmal uneingeschränkt positiv. Ich glaube, auch Thomas, wenn man dir so zuhört, alles, was du sagst, glaube ich, klingt ziemlich gut, ne? Passt perfekt zu auch denen, was wir hier zusammengeschrieben haben. Du hast jetzt ja auch tatsächlich ein, zwei so freundliche Spitzen hier und da gegen die Kollegen von der FDP mal platziert, die vielleicht sich nicht der ein oder anderen Lobby widersetzt haben, sondern dann eben H2 Ready Gasboiler irgendwo reingeschrieben haben auf den letzten Meter, die es einfach nicht gibt. Oder wo es das Gas nicht, also das H2 nicht gibt, ne? Für die Boiler gibt es schon. Deswegen, ich glaube, das ist alles super. Die Sorge, die unsere Szene teilweise hat, wenn ich das nochmal auf die Bühne bringen darf, ist, dass natürlich zum Beispiel Kollege Spahn hier zum Verband der Wärmepumpenmenschen geht und erstmal erzählt, ja, wir machen jetzt grünes Öl, und alle so im Publikum sich denken so, oh mein Gott, wovon redet der denn jetzt? Ne? Und das Problem ist, dass das natürlich so als markiges Statement, ja, auch im Wahlkampf ja bewusst platziert, natürlich zu Verunsicherung führt, ja, sowohl bei Investoren, bei Startups, bei Konsumenten. Und das wäre natürlich diese, und das ist für mich auch eben Gegenteil von Daten und Evidenz basiert, weil wir hatten diese Diskussion schon, ne? Produzieren wir Raps für den Teller, ne? Oder für den Tank, ne? Diese Biodiesel-Diskussion zum Beispiel wurde gefühlt vor 15 Jahren schon beerdigt, weil das eben nicht so richtig skaliert. Dass wir jetzt von grünem Öl faseln, das hat natürlich schon eine negative Wirkung und kann destabilisieren, ne? Und ich glaube, solche Sachen wäre natürlich schön, wenn die hier und da vermieden werden, und das gilt für alle Parteien.
Ja, also keine Ahnung, wer wo wie was gesagt hat. Ich sag mal, wenn wir bei Evidenz basiert sind, und deshalb will ich mal unsere Grundphilosophie beschreiben. Evidenz basiert ist das so, dass jetzt die Grünen angetreten sind, haben gesagt, wir wollen die Wärmepumpen stärker in den Markt bringen und E-Autos stärker in den Markt bringen. Und jetzt guckst du auf die Absatzzahlen bei Wärmepumpen und bei E-Autos und stellst fest, die sind genau nicht stärker in den Markt gegangen. Und wenn ich jetzt unterwegs bin in meinem Wahlkreis in Düsseldorf, treffe ich Leute, die sind regelrecht ideologisch aufgeladen Anti-Wärmepumpe, Anti-E-Autos, und vor 3 Jahren war die Lage dann noch komplett anders. Und ich glaube, dass der Ansatz zu sagen, wir verbieten euch das dann und dann, zu einer Reaktion wie bei kleinen Kindern führt, wenn ihr mir das verbietet, mache ich es jetzt erst recht. So, und deshalb ist die Frage, ist das ein psychologisch schlaues Vorgehen? Und wir waren ja mit all diesen Förderprogrammen, die ich auch kritisiere, aber haben wir zumindest bei den E-Autos, Wärmepumpen etc. ja doch davor schon irgendwie einen ganz guten Lauf in den Markt bekommen. Und da müssen wir am Ende wieder hin. Und ich glaube, was wichtig ist für die Akzeptanz beim E-Auto ist übrigens, sagen wir mal, Wettbewerb schafft auch auf der Anbieterebene für diese Ladesäulen, weil ich treffe jetzt jemanden, der sagt mir, ich habe zwar einen Tesla, aber ich habe auch noch einen alten Diesel, und ich fahre jetzt die Strecken wieder mit dem Diesel, weil es billiger ist. Und für 89 Cent Laden an der Autobahn ist echt unwirtschaftlich. Das ist auch meine persönliche Erfahrung.
Also die Kritik, wenn ich das nochmal quasi formulieren darf, ist ja die, im Ziel sind sich alle, glaube ich, einig, ne? Und es gibt einen Wettbewerb über den effizientesten Weg. Die Kritik ist eben, dass, nimm doch mal das Thema Wärmepumpe, was du gerade angeführt hast, doch viel, ich nenne es jetzt einfach mal Propaganda, platziert wurde, gerade am Anfang, als das Thema hochkam mit Wärmepumpe geht nicht im Altbau, kostet 100.000 Euro, Wärmepumpe ist zu laut, bla bla bla. Ich bin regelmäßig in Skandinavien, die haben sich alle in den Kopf gelangt. Was wir hier für eine Diskussion in Deutschland führen, ja, zu diesem ideologisierten Stück Wärmepumpe. Ne? Und das ist, glaube ich, das Appell an Politik, da müssen wir abrüsten. Also wo es diese Chance gibt, mal so einen schnellen populistische Bild-Headline rauszuhauen, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen zurücknehmen, weil das tatsächlich in Summe Transformation verlangsamt, ja, und Themen verunsichert. Und zweiter Punkt, ganz wichtig, was du ja gerade selber gesagt hast, wenn wir umschwenken auf eine Vereinfachung über CO2-Bepreisungslenkung wirken, dann muss die eben wirklich durchgehalten werden. Das ist genau der Punkt. Weil wenn wir nämlich jetzt sagen, das ist der Mechanismus, dann stellt sich die Industrie, stellen sich Konsumenten, stellen sich Startups drauf ein. Ne? 1000 Startups werden gegründet, den Leuten erklären, wie der CO2-Preis sich entwickelt und warum es deswegen Sinn macht, in ABC zu investieren. Ne? Wenn das Ding dann irgendwie 2-3 Jahre später wieder unterlaufen wird, weil irgendeine kleine Lobbygruppe eben aufschreit, ne? Also die Trecker wieder fahren oder was auch immer, scheißegal, die Porsche-Fahrer über E-Fuels reden, dann haben wir ein Problem. Ne? Also muss dann der Deal sein, ne? Das muss dann der Pakt sein, weil ansonsten haben wir dieses Problem, dass Industrie sich darauf nicht einstellen kann und das alle paar Jahre so rum und paar so rum und so, und das ist natürlich der Killer für Investitionen.
Ja, also dieses Hin und Her ist absolut tödlich, das sehe ich genauso, man braucht Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit, das ist das A und O zu den Wärmepumpen. Ich glaube, man muss aufpassen, dass die Diskussion über die Vor- und Nachteile mit dem Heizungsbauer oder dem Energieberater stattfindet, dann hast du für dich eine konkrete Lösung und hast auch eine kompetente Person, die mit deinen Themen umgeht, und wenn die aus deiner individuellen Beratung in so eine politische Diskussion, dann wird es immer so münden. Und wenn wir die Diskussion nicht führen, dann wird es die AfD machen und du wirst genug haben, die da drauf springen. Du kannst gar nicht vermeiden. Deshalb bin ich persönlich der Überzeugung, dass diese Verbotsansätze einfach nicht klug sind, weil sie von diesen individuellen Überlegungen und Beratungen in so eine politisch-hysterische Diskussion führen, die in der Regel nie sachgerecht ist.
Ich kann jedenfalls dazu beitragen, ich bin sehr zufrieden mit meiner Wärmepumpe, die ich habe. Ihr fordert jetzt auch in eurem Sofortprogramm ganz klar eine Verschlankung Europas, Bürokratieabbau. Wo siehst du denn das größte Einsparpotenzial in Europa, ohne die Handlungsfähigkeit Europas zu beeinträchtigen? Denn ich glaube, in der aktuellen geopolitischen Lage sind wir alle wahrscheinlich einer Meinung, wir brauchen eine starke Europäische Union, um in diesem globalen Wettbewerb auch bestehen zu können.
Das ist eine Frage, die kann eine ziemlich lange Beantwortung erfordern. Ich nehme mal zwei Beispiele aus meinem Arbeitsbereich und es wird 3. CSRD habe ich schon genannt. Deshalb will ich einfach nur nochmal auf die Argumente verweisen. AI Act, also ich meine, man kann den ersatzlos streichen. Ehrlicherweise, diese ganzen Anwendungen werden sowieso alle aus den USA kommen. Und das wird niemanden dort interessieren, was wir darüber glauben. Und insbesondere die Uneindeutigkeit ist das Problem. Und das bringt mich zur Nummer, und wenn du es machst, dann sorge doch dafür bitte, dass es eine europäische Autorität gibt. Und das wäre auch mein dritter Punkt, GDPR, also die Datenschutzgrundverordnung, krankt an dieser total fragmentierten Auslegung. Eine europäische Unit, die das entscheidet, dass du in Irland denselben Standard hast wie in Berlin und im Saarland. Und du brauchst klare, nachvollziehbare, einfach zu reportende Regeln. Das muss das Entscheidende sein.
Zum AI-Act vielleicht auch kurz die Frage ins Publikum. Wer hat seine Mitarbeiter schon geschult? Das ist jetzt verpflichtend, wisst ihr, ne? Wenn man KI einsetzt, muss man eine Schulung machen. Es ist aus meiner Sicht das größte Stück Bullshit-Regulierung der letzten 10 Jahre. Gleich nach dem Thema, dass man im Büro alle 2 Jahre kontrollieren muss, ob die Kaffeemaschine und die 3er-Steckdose noch irgendwie VDE gerecht ist. Ne? Also das ist tatsächlich wirklich absoluter Nonsens. Davon profitiert irgendeine komische Beraterzunft, die dann jedes Jahr diese Zettel verteilt. Das kann wirklich sofort weg.
Ganz herzlichen Dank, Thomas.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Thomas Jatschombek, Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU, im Rahmen unseres Specials zur Bundestagswahl von PD1 und DWRE.
Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.